Glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?
Ja, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir stark genug sind für das, was uns erwartet.
Blödsinn, das gibt es doch nicht. Wie soll das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt?
Das weiß ich auch nicht genau, aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen.
So ein Unsinn, herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das Herumlaufen gar nicht. Die Nabelschnur ist ja jetzt schon viel zu kurz.
Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders.
Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende und das Leben ist eine Quälerei und dunkel.
Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht. Jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen.
Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte?
Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie können wir gar nicht sein.
Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht.
Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt.
Herr, schenke Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Der Predigttext von heute steht in Philipper 1, die Verse 20 bis 24, und ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Denn wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Was für eine Aussage! Hier erlaubt uns Paulus einen ganz tiefen Blick in sein Herz. Er sehnt sich danach zu sterben, um endlich bei Christus sein zu können. Ein bisschen vergleichbar wie das Kind in dem Anspiel sich danach gesehnt hat auf das Leben nach der Geburt. So freut sich auch Paulus auf das Leben nach dem Tod. Paulus sehnt sich danach, weg aus dieser Welt zu kommen, zu Jesus hin. Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, mir geht's ähnlich wie Paulus. Ich sehne mich danach, zu sterben und in den Himmel zu kommen. Ich habe viele tolle Freunde auf dieser Welt. Ich habe eine ganz wunderbare Frau und eine unglaublich süße Tochter. Und trotzdem kann ich es nicht erwarten, zu sterben und in den Himmel zu kommen. Das ist vielleicht vergleichbar mit Liebenden. Liebende sehnen sich danach, zusammen sein zu können. Es gibt Zeiten, in denen Miri und ich mal mehrere Tage voneinander getrennt sind vielleicht. Und in diesen Tagen sehne ich mich danach, endlich wieder Miriam sehen zu können, meine Frau. Und genau so sehne ich mich auch Jesus entgegen, endlich ganz bei ihm sein zu können. Aber was mich irritiert ist, dass ich oft den Eindruck habe, dass viele Christen um mich herum diese Einstellung ganz und gar nicht teilen. Oft kommt es mir so vor, dass die Christen, denen ich begegne, sehr stark an dieser Welt hängen und sich vor dem Tod fürchten, so wie Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das verstehe ich nicht, weil gerade wir, die wir zu Jesus gehören, wir haben doch allen Grund zu hoffen auf den Himmel. Die Predigt von heute hat nur ein Ziel. Ich will versuchen, Vorfreude auf den Himmel in uns zu wecken, damit wir genau wie Paulus uns freuen können und jede Angst vor dem Tod von uns weicht. Mein Problem dabei ist, ich kann kein Bild vom Himmel vor Augen malen heute Morgen, das auch nur ansatzweise die Schönheit des Himmels beschreibt. Trotzdem will ich es versuchen, so gut ich kann, und will damit anfangen, ein paar Vorurteile, die wir vielleicht über den Himmel haben, aufzuräumen, die uns blockieren, Freude auf den Himmel zu entwickeln. Das sind Vorurteile, vielleicht ist das eine oder das andere dem einen bekannt, dass wir vielleicht körper- und identitätslose Wesen sein werden. Oder gar geschlechtslos wie die Engel und dann mit irgendeiner Harfe auf irgendeiner Wolke hocken und rumsingen. Oder wir befürchten, dass wir Dinge dieser Welt vermissen werden. Dann ist da auch noch die Frage, was ist mit der Ehe im Himmel? Eine Ewigkeit ohne den geliebten Partner ist für die meisten von uns schwer vorstellbar. Aber natürlich kann es auch sein, dass der eine oder andere hier sitzt, der sich gerade deshalb auf den Himmel freut. Andere haben gehört, dass es im Himmel keine Tiere geben soll und freuen sich nicht auf eine Ewigkeit ohne Katze, Hund und Pferd. Und das Schlimmste von allem, nonstop Anbetung. Werden wir wirklich 24 Stunden im Himmel singen? Ich bin ein großer Fan davon, Gott durch Lieder anzubeten, aber 24 Stunden lang eine Ewigkeit klingt nicht so verlockend. Diese Vorurteile wollen wir uns heute mal anschauen und gucken, was die Bibel dazu sagt. Ich freue mich, wenn am Ende dieser Predigt der ein oder andere Antworten mitgenommen hat und ein durchweg positives Bild vom Himmel bekommt und sich dadurch schon jetzt eine Freude auf die Ewigkeit in uns aufkeimt. Die erste Frage: Wird es Tiere im Himmel geben? Ja, ich denke, es wird Tiere im Himmel geben. Wie komme ich darauf? Ich lese Jesaja 11, die Verse 6 bis 9. Dort steht: Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen, Kälber, Rinder und junge Löwen werden zusammen weiden zusammen, ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bären teilen die gleichen Weiden und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind, ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper. Ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. An der Stelle ist die Rede von einer ganzen Vielfalt von Tieren. Ich weiß nicht, ob es noch eine Bibelstelle gibt, wo so viele Tiere erwähnt werden. In Offenbarung 19, Vers 11 lesen wir, dass Jesus auf einem weißen Pferd wiederkommen wird. Es scheint also ganz offensichtlich eine ganze Menge an Tieren im Himmel zu geben. Und wer weiß, vielleicht können die Tiere im Himmel dann sogar reden. Natürlich kann ich es nicht beweisen, aber Eva schien nicht groß überrascht, als die Schlange sie ansprach. Eva fing nicht an zu schreien: Hilfe, Adam, die Schlange spricht! Nein, für sie schien es natürlich zu sein, dass Tiere reden können. Also kleiner Tipp an alle Haustierhalter: Das nächste Mal, wenn das Bedürfnis da ist, das Kissen nach dem Hamster im Hamsterrad nachts zu schmeißen, überlegen, was Maxi dazu später vielleicht im Himmel sagen könnte. Der Wochenspruch von heute, wir haben ihn schon gehört, 1. Johannes 3, Vers 2, hilft uns vielleicht noch ein paar mehr Antworten auf unsere Fragen zu bekommen. Ich lese ihn nochmal vor. Dort steht: Meine Lieben, wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, wenn Christus kommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Nachdem Jesus auferstanden ist, hatte dieser bereits einen Auferstehungsleib. So ein, wie wir ihn anscheinend von der Art her auch einmal bekommen werden. Wir werden ihm ähnlich sein, wie es in diesem Vers heißt. Deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen, was Jesus nach seiner Auferstehung alles so getan hat. Die Stellen, die ich dabei erwähne, sind immer angeblendet. Ich lese jetzt nicht alle vor, aufgrund der Zeit, dass wir nicht zu lange heute machen. In Johannes 20 lesen wir, wie die Jünger sich im Geheimen trafen. Sie hatten die Türen fest verschlossen aus Angst vor den Römern. Und plötzlich war Jesus mitten unter ihnen. Entweder er hat sich in das Zimmer gebeamt oder er konnte durch Wände gehen. Wie auch immer, körperliche Grenzen werden mit diesem Körper aufgehoben sein. Ich denke, wir werden nicht mehr frieren. Wir werden keine Schmerzen mehr haben. In der Offenbarungsstelle heißt es, es wird keine Krankheit mehr geben. Wir werden von keiner Krankheit, keinen Schmerzen mehr geplagt sein. Und trotzdem werden wir keine Geister sein. Wir werden, weil die Jünger, sie konnten Jesus anfassen. Wir werden einen Auferstehungsleib haben. Und worüber ich mich besonders freue, ist, dass wir essen werden können. Wir werden essen und trinken können im Himmel. Jesus hat mit seinen Jüngern gegessen und getrunken. Wie sollten wir denn auch sonst das Hochzeitsmahl des Lammes genießen können, wenn wir nicht essen könnten? Ist ja logisch. Auch sagt Jesus, dass er erst im Himmel mit seinen Jüngern wieder Wein trinken wird. Und in Offenbarung 22, Vers 2 lesen wir, dass es im Himmel Bäume geben wird, die das ganze Jahr lang Früchte tragen. Wir werden essen können, wir werden Wein trinken können, ohne uns dabei Sorgen um unsere Figur machen zu müssen. Und da es im Himmel den Tod nicht mehr geben wird, werden keine Tiere mehr dafür sterben müssen. Wie Gott das macht, weiß ich auch nicht so genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Schnitzel dann da einfach auf Bäumen wachsen. Dann gibt es einen Schnitzelbaum, einen Süßigkeitenbaum und eine Schokoquelle. Das klingt für mich schwer nach einem guten Himmel. Wie ist das dann mit der Ehe? Wird es die Ehe im Himmel noch geben? Jesus gibt eine Antwort, Matthäus 22, Vers 30. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht wie hier auf der Erde verheiratet sein, sondern wie die Engel Gottes im Himmel leben. Wie können wir diesen Satz verstehen? Zuerst einmal müssen wir festhalten, dass wir keine Engel sein werden, sondern dass wir in Bezug auf die Ehe wie die Engel leben werden und nicht verheiratet sein werden. Wie können wir das verstehen? Ich verstehe es so. Die Ehe ist eine Institution für diese Welt hier, welche am Grab endet. Deshalb dürfen nach dem Tod des Ehepartners die Menschen auch wieder neu heiraten. So verstehe ich es. Die Intimität, die zwei sich liebende Menschen teilen, die muss hier auf dieser Welt geschützt werden. Deshalb hat sich Gott Ehe ausgedacht. Ehe ist ein Zaun, der sich zwei liebende Menschen schützen soll auf dieser Welt. Deshalb sagt Gott ja auch, dass zum Beispiel körperliche Intimität allein in die Ehe gehört. Und diesen schützenden Zaun der Ehe, den braucht es im Himmel nicht mehr. Aber die Liebe, das, was die Menschen verbindet, das ist etwas Göttliches. Deshalb wird es die Liebe, die die Menschen verbindet, auch im Himmel geben. Ich will die Ewigkeit nicht ohne meine Frau Miriam und meine Tochter Amy verbringen müssen und ich glaube, das werde ich auch nicht. Wie wird es im Himmel aussehen? Ich staune immer wieder neu, wie viel Schönheit Gott in diese Welt gesteckt hat. Ich staune, wenn ich Bilder von hohen Bergen sehe, wenn ich große Wasserfälle bestaune, neben denen die Sonne rot untergeht oder am Strand das Rauschen der Wellen höre. Vor 2000 Jahren hat Jesus gesagt, dass er geht, um uns eine Wohnung im Himmel zu bereiten. Wenn Gott 6 Tage für diese Erde gebraucht hat, wage ich gar nicht zu träumen, wie der Himmel dann erst werden wird, wenn Gott schon 2000 Jahre daran arbeitet. Der Himmel wird schöner werden, als wir es uns jemals in unseren kühnsten Vorstellungen vorstellen können. Ich habe da mal ein paar Bilder von dieser Schöpfung hier mitgebracht. Die laufen jetzt einfach so durch. Gott hat schon so viel Schönheit in diese Welt hier reingesteckt. Wie viel Schönheit wird er dann erst in den Himmel stecken, wo wir die Ewigkeit verbringen werden, wo diese Welt doch nur so begrenzt ist auf ein paar Jahre? Was werden wir tun im Himmel? Werden wir 24 Stunden am Tag lang nur singen? Ich denke nicht. Ja. Anbetung hat in erster Linie nichts mit Musik zu tun. Anbetung ist ein Lebensstil. Natürlich ist es gut, dass wir Gott Lobpreislieder singen. Und das ist ein wunderbarer Ausdruck von Anbetung. Aber Anbetung ist viel mehr als Lieder singen. Wenn ich von der Liebe Jesu motiviert den ersten Schritt mache und vergebe, obwohl ich es war, der verletzt wurde, dann bete ich dadurch Jesus an. Wenn ich schaue, was für Nöte die Menschen um mich herum haben und im Namen Jesu helfe, dann bete ich dadurch Jesus an. Wenn ich einen Teil meines Geldes weggebe, um die Not in dieser Welt zu lindern, dann ist das ein Akt der Anbetung. Anbetung ist ein Lebensstil, der Jesus an die erste Stelle im Leben setzt. Wenn wir die Gaben benutzen, die Gott uns gegeben hat, um ihm Ehre in dieser Welt zu bringen, dann beten wir ihn dadurch an. Und ich denke, genau das ist es, was wir in Ewigkeit tun werden. Wir werden weiterhin Aufgaben haben, aber sie werden keine Last sein, so wie sie in dieser Welt oft zur Last werden können. Wir werden im Himmel die Dinge machen, denke ich, die uns Freude bereiten. Wir werden staunen über die Schönheit, die Gott in den Himmel gelegt hat. Und dadurch werden wir bestimmt auch das ein oder andere Mal ein Lied anstimmen. Der eine oder andere hier hat in dieser Welt vielleicht nie die Chance gehabt, das zu machen, wofür sein Herz gebrannt hat. Vielleicht ist der eine oder andere hier, der gerne studieren wollte, aber es hat nicht geklappt, aus was für Gründen auch immer. Und dadurch nie die Chance gehabt, seine Träume und Gaben auszuleben. Ich glaube, im Himmel werden wir passen, so wie die Hand in den Handschuh. Wir werden uns dort nicht falsch am Platz fühlen, sondern wir werden Gott auf die Weise dienen, so genau, wie es zu uns passt, so wie wir geschaffen sind. Es bleibt noch eine große letzte Frage offen. Was müssen wir tun, um in den Himmel zu kommen? Wie können wir uns sicher sein, dass wir die Ewigkeit auch wirklich im Himmel verbringen können? Ich lese Jesaja 35, Vers 8. Eine Straße wird es dort geben, die man Heilige Straße nennt. Kein unreiner Mensch wird sie betreten. Sie ist nur für das Volk des Herrn bestimmt. Kein unreiner Mensch wird in den Himmel kommen. Das ist eine relativ schlechte Nachricht, weil der Maßstab, der hier zählt, ist Gottes heiliger Maßstab. Er legt seinen Maßstab an, welcher all unsere geheimen Gedanken und unsere Motivation, Dinge zu tun, bewertet. Und die Wahrheit ist, wir sind alle unrein. Wir haben alle versagt. Wir sind alle vor Gott schuldig. Die Wahrheit ist, wir verdienen alle den Himmel eigentlich nicht. Egal, wie viele gute Taten wir tun. Wir werden uns den Zugang zum Himmel nie verdienen können. Aber wir kennen ja auch die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Jesus uns reinmachen kann, uns reinmachen will. Er hat stellvertretend für uns die Strafe, die wir verdienen, auf sich genommen. Und jeder, der Jesus zum König seines Lebens macht und sein Vertrauen auf Jesus setzt, der wird seine Schuld vergeben bekommen und dadurch rein werden. Das bedeutet, Jesus zur Nummer eins im eigenen Leben zu machen, das ist der Weg in den Himmel. Und zwar der einzige. Kommen wir zurück zu Paulus. Paulus hat sich danach gesehnt zu sterben. Warum? Weil er wusste, im Himmel wird Gerechtigkeit herrschen. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Für jedes Kind, das verhungert ist. Für jedes Kind, das missbraucht wurde. Für jedes Kind, das beim Spielen auf eine Mine getreten ist. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Für jeden Menschen. Er wusste, im Himmel wird es kein Leid und keine Not mehr geben. Freude, Frieden und Liebe werden dort herrschen. Ein Leben ohne Angst und Sorgen. Wie wunderbar wird das werden. Paulus wusste, im Himmel wird es alles, was es auf dieser Welt gibt, auch geben. Nur in einer noch reineren, noch vollkommeneren Form. Man könnte auch sagen, wir, die wir zu Jesus gehören, wir können hier auf Erden nichts verpassen. Weil alles, was gut ist, kommt doch von Gott, so heißt es in der Bibel. Er ist der Vater von allem, was gut ist. Dazu passt ein Zitat von Uwe Schäfer. Seitdem die Menschen den Himmel abgeschafft haben, haben sie einen ganz schönen Stress hier auf Erden. Wir müssen in dieser Welt nicht alles mitnehmen. Wir können nichts verpassen, weil alles Schöne dieser Welt, denke ich, wird es auch im Himmel geben, weil es kommt von Gott. Alles, was hier auf der Erde schön ist, ist nur ein Schatten von dem Vollkommenen, was es im Himmel geben wird. Und ich glaube, diese Wahrheit, die kann uns so unglaublich frei machen. Die nimmt so viel Druck raus, finde ich. Vielleicht sitzt hier zum Beispiel auch der ein oder andere, der sein Leben lang treu auf den richtigen Partner gewartet hat. Und der Richtige ist vielleicht nicht gekommen. Und vielleicht hat sich schon der Frust im Herzen breit gemacht. Ich hätte aber auch mal gern Partnerschaft gelebt. Hätte auch mal gern Intimität geteilt. Ich bin mir sicher, alles, was es hier Schönes auf der Erde gibt, das wird es auch im Himmel geben. Nur in einer noch vollkommeneren Form. Wir müssen nicht alles auf dieser Erde mitnehmen. Wir können nichts verpassen, weil alles, was schön ist, kommt von Gott und wird es, denke ich, auch im Himmel geben. Einen wunderschönen Bibelvers will ich noch vorlesen, bevor ich mit einer Geschichte diese Predigt ende. Der Bibelvers steht in Hebräer 11, Vers 16 und beschreibt ein Merkmal der Glaubenshelden, die in diesem Kapitel aufgezählt werden. Dort heißt es: Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen und schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn für sie hat er eine Stadt im Himmel gebaut. Diese Helden des Glaubens, die wir in diesem Kapitel finden, sie wussten, dass sie Fremde in dieser Welt sind. Sie wussten, dass ihre wahre Heimat der Himmel ist. Und sie haben sich, so wie auch Paulus, dieser ewigen Heimat entgegengesehnt. Möge dieses Merkmal auch uns auszeichnen. Und so schließe ich mit einer Geschichte. Bei einer Frau wurde eine schwere Krankheit diagnostiziert und ihr wurden noch 3 Monate zum Leben gegeben. Als sie begann, ihre Sachen in Ordnung zu bringen, rief sie den Pastor an. Sie sagte ihm, welche Lieder auf ihrem Begräbnisgottesdienst gesungen und welche Bibelstellen gelesen werden sollten, mit welchem Kleid sie begraben werden sollte, und außerdem bat sie den Pastor, ihre Lieblingsbibel in die linke Hand von ihr zu legen. Als der Pastor gehen wollte, erinnerte sich die Frau plötzlich noch an eine Sache, die ihr sehr wichtig schien. Deshalb sagte sie: Bitte, Pastor, nur noch ein Wort. Dies ist sehr wichtig für mich. Ich möchte mit einer Gabel in der rechten Hand begraben werden. Der Pastor starrte die Frau an, ohne Worte zu finden. Das erstaunt dich, oder? Fragte die Frau. Der Pastor antwortete: Nun, um ehrlich zu sein, ich bin etwas verwirrt wegen dieser Bitte. Die Frau erklärte: Siehst du, Pastor, ich kann mich daran erinnern, dass sich während all der Jahre, in denen ich bei Kirchen oder Wohltätigkeitsessen war, immer jemand zu mir sich herübergelehnt hat, wenn das Geschirr nach dem Hauptgericht abgeräumt wurde und gesagt hat: Behalte deine Gabel. Dann wusste ich, dass noch etwas Besseres kommen würde. Etwas wie Schokoladenkekse oder Apfelkuchen, womit das großartige Mahl beendet wurde. Der Pastor hörte aufmerksam zu und begann zu lächeln. Die Frau fuhr fort: So möchte ich einfach, dass die Leute mich da im Sarg liegen sehen mit einer Gabel in der Hand und sich dann fragen: Was soll denn die Gabel? Dann möchte ich, dass du ihnen sagst: Behalte deine Gabel, das Beste kommt erst noch. Die Augen des Pastors quollen über mit Freudentränen, als er die Frau zum Abschied umarmte. Er wusste, dass es eines der letzten Male sein würde, dass er sie vor ihrem Tod sehen würde. Aber er wusste auch, dass die Frau den Himmel mehr in ihrer Hand hielt als er. Sie wusste und vertraute darauf, dass das Beste erst noch kommen würde. Bei dem Begräbnis sah jeder, der an dem Sarg der Frau vorbeiging, dass sie ein wunderschönes Kleid anhatte, ihre Lieblingsbibel in der linken Hand hielt und eine Gabel in der rechten. Immer wieder hörte der Pastor, wie die Leute die Fragen stellte: Warum hält sie eine Gabel? Während seiner Predigt erzählte er den Leuten von der Unterhaltung, die er mit der Frau hatte, kurz bevor sie starb. Er erklärte, was es mit der Gabel auf sich hatte und was die Gabel für die Frau bedeutete. Er erzählte jedem, dass er nicht mehr aufhören konnte, über die Gabel nachzudenken und wie sehr er hoffte, dass sie auch nicht mehr aufhören könnten, darüber nachzudenken. Wir, die wir Jesus vertrauen, wir haben allen Grund, uns auf das Leben nach dem Tod zu freuen. Mögen wir so wie Paulus sagen können, Christus ist mein Leben und Sterben für mich nur Gewinn. Amen.